Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Das IFO-Geschäftsklima sank im Juni überraschend kräftig auf 88,5 Punkte von 91,5 Zählern im Vormonat. Jetzt kann man sagen, jetzt haben wir so eine Art Rezessionchen. Die EZB wird die Zinsen erst dann nicht mehr erhöhen, wenn wir so eine richtige Rezession haben. Müssen wir jetzt trotzdem schon unsere Aktienquote reduzieren?
Fangen wir erstmal so an. Der IFO-Geschäftsklimaindex setzt sich ja aus zwei Komponenten zusammen, die aktuelle Lage und den Erwartungsindex. Und das Bedenkliche an dem jetzigen IFO-Index nach der jetzigen Auswertung ist, dass die Lage gesunken ist auf 93,7 als Wert, aber der Erwartungswert auf 83,6 sinkt. Und das geht eben auch einher mit dem IFO-Konjunkturbarometer, mit Einkaufsmanager-Indizes. Das heißt, die Erwartungen für die nächsten Monate sehen nicht besonders gut aus, um es mal noch positiv zu formulieren. Und jetzt kommt eins, die EZB ist noch nicht bereit zu senken. Sie hat die Erhöhung eigentlich zu spät angefangen und ist jetzt auch dabei zu überschießen, nach meiner Meinung. Denn die Geldmenge wirkt mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr. Das ist etwa so, also wenn man jetzt auf die Bremse tritt und weiß, das Auto kommt erst 100 Meter weiter zum Stehen. Und so ist es hier auch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die EZB zu spät reagiert mit Zinssenkungen bzw. das Ganze auf Null zu setzen, weil die Wirtschaft dann schon in der Rezession ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass es nicht nur eine konjunkturelle Schwäche ist, die wir momentan haben, sondern auch in Deutschland vor allen Dingen eine strukturelle Problematik dazu kommt.
Was meinst du mit strukturell? Hast du ein Beispiel dafür?
Also konjunkturell bedeutet ja, dass im Grunde genommen die Wirtschaft in einem normalen Zyklus schwankt. Aber in Deutschland ist es so, dass zum Beispiel die industrielle Basis, also die Firmen haben etwa an Direktinvestitionen 132 Milliarden aus Deutschland im vergangenen Jahr abgezogen. Das heißt, sie verlagern ihre Industrieproduktion an andere Standorte, die Investitionen werden in anderen Ländern getätigt. Das heißt, offensichtlich gibt es strukturelle Probleme in Deutschland, was die Energiekosten angeht, was die Arbeitssituationen angeht, Fachkräftemangel und so weiter, dass Firmen lieber in anderen Standorten, anderen Regionen investieren als in Deutschland. Und das muss uns zu denken geben, weil das in eine Schwäche noch dazukommt.
Was heißt das jetzt für die Börsen? Die Börsen nehmen ja viel vorne weg. Wir wissen ja, da kommt eine Rezession. Muss man jetzt Liquidität mehr aufbauen oder vielleicht nur deutsche Aktien reduzieren und dorthin gehen, wo auch die deutschen Firmen neu investieren?
Also wir haben jetzt schon Liquidität aufgebaut. Das heißt, in die starken Tage hinein bauen wir die Aktienquote ab, reduzieren Aktien, weil wir die Qualität brauchen, um dann wieder günstiger zukaufen zu können. Dass die Märkte eine Korrektur machen werden, etwa im zweiten Halbjahr, das hört sich jetzt ja nach Prognose an, aber es ist sehr wahrscheinlich, weil im Grunde genommen die Indikatoren darauf hinweisen und darauf müssen wir entsprechend reagieren, allen voran bei den starken Wachstumsaktien. Viele andere Substanzaktien sind aber schon sehr preiswert, sodass es auch gut ist, die defensiven Titel zu behalten, so wie meinetwegen Versorgerwerte oder Telekommunikation und solche Dinge, die jetzt stabile Geschäftsmodelle haben.
Also müssen Anleger ihre Strategie für das zweite Halbjahr auf jeden Fall verändern?
Wenn Sie sehr stark im Technologiebereich investiert sind, bin ich der Meinung, ja. Wenn wir nochmal auf dieses Jahr schauen, im ersten Halbjahr sind ja vor allem die großen Tech-Werte gelaufen. Wenn wir meinetwegen den S&P gleichgewichten, ohne diese hohe Gewichtung von den Tech-Werten wie Nvidia und Apple und so weiter, dann wäre der S&P auch nahezu bei Null, nur leicht im Plus. Und so sind auch die meisten großen Indizes bzw. die meisten Depots vermutlich etwas enttäuschend. Sie sind alle im Plus, gar keine Frage, aber sie sind nur enttäuschend gering im Plus mit 1, 2, 3, 4%. Und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass die Rallye nur mit ganz wenigen Titeln gemacht wurde. Und hier muss man im Grunde genommen die Titelauswahl auch überdenken. Das heißt, wir müssen defensiv gehen und es kann sein, dass es im normalen Value-Bereich gar nicht so stark wird, weil auch die Umsätze nicht so stark einbrechen werden. Die Umsätze werden vor allen Dingen im zyklischen Bereich stark zurückgehen, also im Bereich der Industrieproduktion.
Und was wäre, wenn ich gar nichts mache?
Das wäre im Grunde genommen das Allerbeste. Das Problem ist nur, das muss man aushalten können. Denn wir neigen ja alle dazu, letzten Endes gewisse Aktivitäten zu machen und können also solche Phasen nicht durchhalten, weil wir nicht wissen, wann es wieder steigt. Im Grunde genommen wäre das Beste, die Aktienquote konsequent durchzuhalten. Das haben Berechnungen über 50 Jahre und mehr ergeben. Aber ich glaube, dass wir Menschen nicht so ticken, dass wir das einfach so dann laufen lassen wollen. Wir müssen dann aber, wenn wir reagieren und die Aktienquote abbauen, dann müssen wir auch klipp und klar definieren, wann wir sie auf das ursprüngliche Niveau wieder hochfahren, weil wir letzten Endes dann zu einem systematischen Ansatz kommen. Wir wissen alle, dass Timing im Grunde genommen nicht funktioniert. Und trotzdem machen wir es immer wieder, weil jede Transaktionsentscheidung ist eigentlich eine Timing-Entscheidung. Und wenn wir das für uns realisieren, dann sagen wir, wir versuchen die Timing-Entscheidung so stark wie möglich zu neutralisieren, zumindest so, dass wir uns dann Einstiegslimit setzen und sagen, okay, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann kaufen wir zu und hoffen nicht, dass wir es noch billiger bekommen, weil das kann sein, dass wir das verpassen.
Okay, wir wissen ja alle, an der Börse wird nicht geklingelt, sagt man immer so schön. Markttiming, man weiß ja nie, wann man jetzt verkaufen müsste oder kaufen müsste. Man kann das ja vielleicht in kleine Häppchen einteilen. Jetzt gibt es ja noch den Begriff von Rebalancing. Gibt es da eigentlich einen Unterschied oder ist das eigentlich im Prinzip das Gleiche, nur verpackt in ein anderes Wort?
Also Rebalancing sehe ich im Grunde genommen so, dass es eine Art automatisiertes Kaufen und Verkaufen ist, so ähnlich wie bei den Sparplänen dieses monatliche Kaufen, was den Cost-Average-Effekt mit sich bringt. Wenn ich so reagiere, dass ich die Käufe und die Verkäufe automatisiere, dann setze ich den Kauf- und Verkaufszeitpunkt auf einen oder setze ich externe Faktoren dafür ein und nehme meine Emotionen entsprechend raus. Also so ähnlich wie bei einem Sparplan. Und was man vielleicht dabei noch sehen sollte, ist, wenn wir Rebalancing machen, dann nehmen wir unsere Emotionen raus. Das, was wir doch im Moment haben, ist ein, wie nennt man das so schön, Fear of Missing Out. Das heißt, die Anleger glauben, sie sind nicht dabei und steigen noch auf diesen Zug mit der künstlichen Intelligenz ein oder im letzten Jahr mit dem Wasserstoff und versuchen dann solche Themen noch zu spielen. Und das ist, glaube ich, gerade der größte Fehler, weil gerade diese ganzen Themenfonds beziehungsweise diese ganzen Themen, wenn sie gespielt werden, zu einer Zeit kommen, wo das meiste schon gelaufen ist. Und dann laufen sie diesen Trends im Grunde genommen hinterher. Und genau diesem Herdenverhalten, dem müssen wir entgegenwirken. Und Rebalancing ist eine gute Möglichkeit, das zu automatisieren. Es ist dann egal, ob ich ein Kauflimit bei -15% oder -15% oder -10% definiere. Wichtig ist, ich definiere eins und halte mich da dran und stelle das nicht wieder in Frage. Genauso wie ich dann einen Risikoabbau mache, dass ich die Gewinne mitnehme, wenn wir +15% oder +20% sind. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt beim Rebalancing.
Also da fallen mir jetzt eigentlich spontan zwei Sprüche ein vom Börsenaltmeister André Costolani. Einer sagt, einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen, nur Geduld, die nächste kommt mit Sicherheit. Und du sagtest vorhin nach der Frage, nichts tun wäre eigentlich auch saugut. Heißt das nach André Costolani, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich.
Das stimmt. Ich finde, beide Sachen haben sehr viel Weisheit, sehr viel tiefgründige Weisheit, die nicht unbedingt in die heutige Zeit passen, weil ja von dem Vermögensverwalter vor allen Dingen Aktivitäten erwartet werden. Aber ich glaube, das Schwierigste ist für den Vermögensverwalter, eine bestimmte Strategie durchzuhalten und sich nicht treiben zu lassen. Sich nicht treiben zu lassen von den Anforderungen oder von den Erwartungen der Märkte oder der Kunden oder irgendwas zu verpassen. Das ist, glaube ich, die schwierigste Sache.
Wären dann zu dem Thema passend Rebalancing oder nichts tun, wäre das eigentlich dann auch eine Lösung auf ETFs zu setzen?
ETFs funktionieren, glaube ich, deswegen so gut, weil ETFs einen klaren, kompromisslosen Index abbilden. Wenn menschliches Verhalten genauso wäre, also regelbasiert, dann ist es, glaube ich, egal, ob man einen ETF oder einen aktiv gemanagten Fonds nimmt. Beim aktiv gemanagten Fonds besteht nur die Schwierigkeit, dass durch das aktive Handeln der Fonds mal weit oben liegt und auf der anderen Seite mal weit unten liegt. Wenn der Fonds einen klaren quantitativen Ansatz hat, ist der Fonds genauso gut wie ein ETF. Entscheidend beim ETF ist ja letzten Endes dann, dass er seinen Indexregeln folgt und nicht davon abweicht. Und das ist, glaube ich, da sind wir wieder bei dem Thema menschliches Handeln. Von daher muss man einfach genau gucken, wie ist der Ansatz von dem Fonds. Es gibt Segmente, wo der aktive Fonds absolut seine Berechtigung hat, aber entscheidend ist dann auch wieder das durchzuhalten. Und der größte Fehler, wenn ich es nochmal sagen darf, beim ETF ist doch der, wenn ich den ETF kaufen würde, wenn er teuer ist und verkaufe, wenn er billiger ist. Das heißt, unser eigenes menschliches Handeln führt letzten Endes dazu, dass ich die Vorteile vom ETF neutralisiere, wenn ich ihn falsch einsetze. Das heißt, wenn ich einen ETF oder einen aktiven Fonds, egal was, 50 Jahre halte, dann wäre ich auf alle Fälle auf der Siegerseite. Aber wichtig ist es einfach dann durchzuhalten. Und das wiederum schaffen die wenigsten. Von daher ist es gar nicht so entscheidend, ich sage jetzt mal so, welche Strategie ich habe. Hauptsache, ich halte eine Strategie, die ich habe, konsequent durch, weil jede Strategie mal Phasen hat, wo sie gut funktioniert und Phasen, wo sie weniger funktioniert. Und wir alle neigen dazu, auf die Ergebnisse der Vergangenheit zu gucken und damit verschlechtern wir unsere Ergebnisse. Und das gilt wahrscheinlich nicht nur für die Börse, sondern auch sonst im Leben. Ich glaube, wenn wir 80% unserer Entscheidungen nicht machen würden, nicht treffen würden, wäre unser Leben genauso gut.
Börsenradio Network AG.